So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt, dem TV-Politikmagazin der Thüringer Lokal-TV-Sender. Ein weiteres Sommerinterview steht an, diesmal mit Björn Höcke von der Alternative für Deutschland, die größte Oppositionsfraktion im Thüringer Landtag. Heute ist er ein bisschen mehr auch gefragt als Landesvorsitzender, der er ja auch ist. Vielen Dank, herzlich willkommen. Bei uns im Interview.
Schön, dass wir zusammen sind.
Die erste Frage gilt natürlich dem ersten Parlamentshalbjahr. Wie würden Sie es bewerten aus Sicht der Opposition im Hinblick auf die Regierung und aus Sicht der Opposition auf die eigene Arbeit?
Also ich fange mal mit der zweiten Teilfrage an. War für uns eine sehr erfolgreiche Einstiegsphase in die neue Legislatur. Wir hatten natürlich Weggänge zu kompensieren, Leistungsträger sind nach Berlin gewechselt, aber wir haben jetzt mit 32 Abgeordneten, die wir sind, eine wirklich starke Truppe und wir haben auch eine gute Truppe, auch qualitativ gute Truppe, also nicht nur quantitativ stark aufgestellt, sondern auch qualitativ gut aufgestellt. Wir haben ja dieses Jahr eine relativ lange Sommerpause als Thüringer Landtag und wir haben jetzt in den letzten 3 Tagen, also von Montag bis Mittwoch, diese Zeit beispielsweise auch schon genutzt in Suhl, in einer Fraktionsklausur intensiv uns auf das zweite Halbjahr vorzubereiten. Wir haben uns mit politischer Theorie beschäftigt, mit Geostrategie auch, weil es mir auch immer wichtig ist, die Abgeordneten mit den großen Themen vertraut zu machen, auch wenn man natürlich auf Landesebene nicht immer die großen Themen priorisieren kann. Aber mir ist es wichtig, dass meine Abgeordneten ganzheitliches Politikverständnis aufbauen. Und von daher bin ich sehr optimistisch, dass diese Truppe weiter noch stärker wird und wirklich eine sehr, sehr gute Rolle in den nächsten Jahren spielen wird. Denn die Zielsetzung ist Regierungsverantwortung und ein Großteil dieser Fraktion wird auch später mit regierungstragend dann sein. Und was den ersten Teilbereich der Frage angeht, was soll ich sagen? Die Thüringer haben Veränderung gewählt, aber sie haben Stillstand bekommen. Alles das, was bisher passiert ist, ist letztlich nichts anderes als die Fortsetzung von Rot-Rot-Grün. Ich will noch so gnädig sein, zuzugestehen, dass jetzt erstmal mit dem Doppelhaushalt, den wir jetzt in den nächsten Monaten hier im Landtag diskutieren werden, natürlich die Brombeere die Möglichkeit hat, eigene Politikansätze zu untersetzen. Der alte Haushalt war ja noch ein Relikt der Ramelow-Regierung, der dann nur marginal geändert worden ist. Aber auch dort war kaum Änderungswille in der politischen Schwerpunktsetzung, gerade durch die Union festzustellen. Und leider muss ich konstatieren, dass es dem Herrn Vogt wahrscheinlich nur darum geht, weiterhin Ministerpräsident zu bleiben, auch um den Verrat eigener Position oder des Abräumens weiterer eigener Position.
Woran machen Sie das denn fest?
Naja, die Kompromissfähigkeit des Herrn Vogt ist schon sehr ausgeprägt, das muss man sagen. Ja, er versucht möglichst ruhig durch das Amt zu gehen. Er versucht, möglichst moderierende Töne anzuschlagen. Führungsqualitäten sehe ich praktisch gar nicht. Hat vielleicht aber auch was damit zu tun, dass er psychologisch belastet ist durch seine Plagiatsaffäre. Wir hoffen, dass da auch bald die Universität, die Prüfung gerade vornimmt, uns mal in Kenntnis setzt, ob an diesen Vorwürfen etwas dran ist. Das interessiert uns als Opposition natürlich ganz maßgeblich, weil wir der Auffassung sind, dass man gerade als Politiker in diesen Zeiten Vorbild sein muss, auch was die eigene Leistung angeht, auch was die eigene, was die eigene Vita angeht. Und ansonsten einige Kleinigkeiten sind angegangen worden, die aber in meinen Augen vor allen Dingen symptompolitisch einzuordnen sind. Ja, wenn ich sehe, dass jetzt Kopfnoten gegeben werden sollen, schon in der Grundschule, habe ich da grundsätzlich nichts dagegen. Kann man darüber diskutieren, wann die Kopfnotengebung einsetzen soll. Aber wenn man, und ich bin ja nun 15 Jahre Lehrer gewesen, weiß, wie in den letzten Jahrzehnten in Deutschland das Notengeben immer weiter in Richtung, lassen wir 5 Uhr noch mal gerade sein, verschoben worden ist an den Schulen, an den Universitäten. Als ich Abitur gemacht habe, war der bundesdeutsche Durchschnitt im Abitur noch 2,7. Jetzt ist er 2,0. Das heißt, es werden ja in der Notengebung gar nicht mehr alle Noten wirklich ausgeschöpft. Und die Bewertung der Einzelnen ist ja dann auch immer schon eine pädagogische Frage. Und im Zweifel wird dann sowieso abgemeldet. Also ich erwarte mir nicht so viel von solchen
Aber die Regierung hat in der vergangenen Woche ein 1 Milliarden Euro Investitionsprogramm vorgelegt für die Kommunen. Das ist doch jetzt keine Schattenarbeit, oder?
Ja, das ist doch Sandmann-Politik. Das muss man deutlich so einordnen. Das ist Geld aus einer historischen Neuverschuldung, die durch einen abgewählten Bundestag beschlossen worden ist, auf Kosten künftiger Generationen. Diese 1 Milliarde Euro, die jetzt großzügig verteilt wird, ist das Geld das noch nicht mal verdient worden ist, das noch nicht mal erwirtschaftet worden ist und das zukünftige Generationen als Malus beim Eintritt in ihr Berufsleben obendrauf bekommen als Steuerzulage bzw. als noch erhöhte Steuerquote oder noch späteres Renteneintrittsalter. Also wir verschenken das Geld künftiger Generationen und das ist unlauter, das ist unethisch und das hat nichts mit guter kommunaler Politik zu tun.
Das heißt auch, dass Sie dieses Programm ablehnen werden.
Komplett.
Ja. Was wäre denn gute kommunale Politik aus Ihrer Sicht?
Die gute kommunale Politik besteht darin, die Kommunen vor allen Dingen ihre Selbstständigkeit leben zu lassen. Vor allen Dingen, das gilt aber nicht nur für die kommunale Ebene. Wir brauchen so viel Selbstständigkeit wie möglich. Wir müssen, und das ist ja eine Grundforderung der AfD, wir müssen vor allen Dingen den Einfluss der Parteien zurückdrängen. Wir müssen den Staat befreien, zu einem Großteil befreien vom Einfluss der Parteien. Und das bedeutet auch, dass die Kommunen selbstständiger operieren müssen. Na, natürlich bedeutet das, Geld zur Verfügung zu stellen. Das heißt, das alte das eherne Gesetz, dass wer bestellt, auch bezahlt, muss eingehalten werden. Kommunen dürfen nicht unterfinanziert werden, aber Kommunen können von vielen Aufgaben auch befreit werden, entlastet werden. Ja, ein Umsteuern in der Migrationspolitik bedeutet wirklich, den Kommunen eine große Bürde zu nehmen, Verwaltungsaufwand zu nehmen, Kosten zu nehmen und dadurch Freiräume zu schaffen für kommunale Selbstverwaltung und für Politik, die dann wirklich bei den Bürgern ankommt.
Zur Migrationspolitik kommen wir an dieser Stelle bestimmt auch nochmal, gar keine Frage. Ich muss trotzdem mal bei dem Punkt bleiben. Das heißt, habe ich das jetzt überspitzt, wenn ich überspitzt sage, der kommunale Finanzausgleich ist eher vom Parteiengeplänkel geprägt als von Sacharbeit? Habe ich das dann falsch verstanden oder richtig verstanden?
Der kommunale Finanzausgleich ist natürlich auch immer Parteiengeplänkel. Es gibt ja traditionell Kräfte in Thüringen, die sich als Anwälte der Kommunen verstehen oder aufgespielt haben. Verstehen vielleicht insofern, als es Parteien gibt, die traditionell seit der Wende gut vernetzt sind mit den Kommunen, dadurch, dass sie über Jahrzehnte die Bürgermeisterämter besetzt haben, die Landratsämter besetzt haben. Und es gibt dann eher Parteien, die in der Vergangenheit, weil sie eher städtisches Klientel hatten, darauf geachtet haben, dass die Kommunen vielleicht nicht ganz so gut gestellt werden, beziehungsweise der ländliche Raum nicht ganz so bevorteilt wird. Und das ist natürlich dann auch immer vor dem Hintergrund, welches Klientel hat meine Partei, für die ich im Parlament sitze oder auf der Regierungsbank sitze. Klar spielt beim kommunalen Finanzausgleich auch Parteiengezerre eine Rolle.
Aber Sie wissen schon, und da sind wir uns ja einig, Landratsposten oder Oberbürgermeister oder Bürgermeisterposten werden ja nicht besetzt, da wird ja gewählt. Ja? Und was dann natürlich die Frage zulässt, wie wir ja immer auch in den vergangenen Interviews immer mal gesprochen haben, überspitzen Sie manchen Sachverhalt ein bisschen auch, um es klarer darzustellen oder sich klarer abzugrenzen von den anderen Parteien?
Also es ist kein bewusstes Überspitzen als rhetorische Möglichkeit. Das tue ich nicht oder würde ich auch sagen, das tun wir nicht, nicht bewusst. Es ist letztlich Ausfluss der Lageanalyse, dass diesem Land, Thüringen, aber auch der Bundesrepublik Deutschland, letztlich eine klare Opposition abhanden gekommen ist über Jahrzehnte parteipolitischer Landnahme in diesem Staat. Ja, die Parteien haben sich diesen Staat zur Beute gemacht. Eine Opposition gab es lange nicht. Es gibt so etwas wie eine Kartellbildung der Altparteien, inhaltlich ununterscheidbar geworden. Die Medien haben sich sie nicht, und freie Medien gibt es Gott sei Dank weiterhin auch, aber auch die öffentlich-rechtlichen Medien sind jedenfalls die Klagen der Menschen draußen, haben sich mit den kartellierten Parteien letztlich auch ins Bett gelegt und ins Benehmen gesetzt. Und mit dem Auftreten der AfD ist zum ersten Mal wieder eine Partei groß geworden, die andere Position vertritt als das Establishment. Und das bedeutet auch, dass der Ton rauer geworden ist, weil das Establishment merkt, da ist ein Konkurrent. Natürlich auch ganz pragmatisch um Mandate und Regierungsämter, aber auch um die Deutungshoheit in diesem Land. Und das ist unsere Aufgabe als AfD. Wir haben in den großen Politikfeldern eine andere Meinung. Wir wollen deutsche Interessen ganz oben hinsetzen. Auch gerade im Bereich der Außenpolitik sind wir immer wieder auf anderen Wegen unterwegs. Sagen, wir müssen Interessen definieren. Die Werteschaum produzierende Außenpolitik muss beendet werden. Wir wir brauchen Transparenz, wir brauchen das Verständnis für die Sicherheitsinteressen anderer Staaten, auch für Russland und so weiter. Dadurch werden wir stark angegriffen und auch angefeindet, weil wir eine andere Sprache sprechen, manchmal auch sehr deutlich. Aber ich denke, die Leute draußen wollen auch diese Deutlichkeit. Sie wollen nicht mehr diese Phraseologie. Und da bin ich auch bei der Kritik an den Ministerpräsidenten Vogt. Den habe ich ja im Plenum schon öfter dafür kritisiert, dass er seine Reden, ja, mit dem typischen Konrad-Adenauer-Stiftungssound immer ausstattet, immer die typischen Phrasen artikuliert und die Menschen draußen vor dem Hintergrund der Problemlagen und der Problemberge, die sich auf diesem Land auftürmen, wollen Klartext, sie wollen keine Phraseologie mehr. Und wenn ich dann deutlich bin, manchmal überdeutlich bin, dann sage ich lieber in einer Demokratie überdeutlich sein, als zu schweigsam als Opposition.
Aber muss man dann trotzdem nicht, vor allem wenn man ein profilierter Politiker ist, Sie sind ja seit 10 Jahren, mehr als 10 Jahren im Thüringer Landtag, auch, Sie sind eine bundespolitisch bekannte Person, muss man da nicht auch ein bisschen darauf achten, wie man was sagt? Wenn Sie immer von Kartellparteien sprechen, Sie wissen, Kartelle negativ belegt immer ein Stück weit, spaltet man da nicht auch an der entsprechenden Stelle ein bisschen mehr, als man vielleicht in demokratischen Duktus versöhnen sollte?
Also ja, Kartell ist überwiegend, lassen Sie mich diese Nebenbemerkung machen, überwiegend negativ konnotiert, aber auch die Zünfte des Mittelalters waren Kartelle, die Gilden des Mittelalters waren Kartelle. Und diese Kartelle haben auch eine gewisse Homöostase ermöglicht, ein gewisses Gleichgewicht zwischen Anbietern gewisser Dienstleistungen, gewisser Waren, den Konsumenten und auch den Möglichkeiten, die Stadt und Land boten bei der Produktion. Das heißt, Kartelle müssen nicht historisch gesehen per se immer etwas Schlechtes sein. Heute werden sie negativ dargestellt oder assoziiert. Und das ist im Großen und Ganzen auch richtig, wenn ich von einer freien Marktwirtschaft ausgehe, wo ich das freie Spiel der Kräfte favorisieren möchte und dann hoffe, dass für alle das Beste bei rauskommt im Endeffekt. Ja. Nein, nochmal, ich denke, dass die Lage im Land so dramatisch ist, was die Deindustrialisierungsdynamik angeht, was die Multikulturalisierungstendenz angeht, die wirklich den gesellschaftlichen Kitt aus den Fugen heraussprengt, der Konsens, der staatliche Konsens, der gesellschaftliche Konsens wird immer fragiler und Demokratie braucht ein Mindestmaß auch an ethnisch-kultureller Homogenität, damit es überhaupt eine Kompromissfindung gibt nach einem Austausch von Argumenten. Ja, das heißt, was hier passiert, ist wirklich die Erosion einer Gesellschaft, die Erosion einer Wirtschaft, die Erosion unserer Identität, die mich für die mittelnahe und fernere Zukunft Schlimmes erwarten lässt. Deutlicher will ich mich an der Stelle nicht ausdrücken. Und da muss man als Opposition klare Kante zeigen und muss auch deutliche Töne in den öffentlichen Raum stellen, um die Dramatik der Dynamik auch den Menschen vor Augen zu führen. Und was meine Entwicklung persönlich angeht, denke ich, dass ich sagen darf, ich bin im Bewusstsein unterwegs, dass ich ein Lernender bin. Und ich denke, dass ich auch bis zum Ende meines Lebens Lernender bleibe. Ich möchte wissen, immer mehr wissen, immer mehr lernen. Ich lese sehr viel, ich versuche mich weiterzubilden. Und das bedeutet auch immer wieder zu überlegen, wer bin ich, wo will ich hin? Und als ich angefangen habe mit Politik, bin ich als Greenhorn in die Politik gegangen, war sehr dynamisch unterwegs, war natürlich auch noch ein paar Jahre jünger. Man verändert sich ja auch mit seiner körperlichen Konstitution psychisch. Ja, man wird gelassen. Es gibt diese Altersgelassenheit, von der man spricht. Ich bin jetzt noch nicht so alt, dass ich von Altersgelassenheit sprechen will, aber ich bereite mich darauf vor, ein hohes Staatsamt auszufüllen, denn ich möchte Ministerpräsident des Freistaats Thüringen werden. Und ich denke, dass ich in den letzten Jahren gezeigt habe, dass ich staatsmännische Qualitäten habe und dass ich die immer mehr in den Vordergrund gerückt habe, ohne, und das ist mir wichtig, Herr Schulz, ohne Abstriche daran zu machen, dass die AfD als Oppositionspartei auch auf der Straße präsent sein muss und auch im Bewusstsein, dass Straße immer ein bisschen rabiater ist, aber Friedlichkeit soll oben angestellt werden, immer ein bisschen rabiater ist, auch was die Verbalisation angeht, als die Redeschlacht im Parlament. Das ist klar, ja. Aber eine Veränderung spüre ich bei mir schon. Ja, aber das ist auch mein Wollen.
Heißt das, dass Björn Höcke des Jahres 2025 Äußerungen nicht mehr tätigen würde wie Björn Höcke des Jahres 2017 oder 2020? Es gab ja viele, viele Diskussionen um den einen oder anderen Auftritt von Ihnen. Das ist in den vergangenen Wochen, Monaten ausgeblieben. Ist Björn Höcke heute anders unterwegs oder achtet er mehr darauf, was er bzw. wie er es sagt?
Wissen Sie, diese Frage wird mir häufig gestellt. Und ich denke, es ist beides. Also das mehr Achten darauf, das trifft es natürlich auch, weil ich als mich ständig professionalisierender Politiker keine unnötigen Flanken öffnen will. Klar. Das heißt aber nicht, dass man alles verhindern kann, was skandalisiert wird. Also ich kriege ja ständig die Nazi-Keule übers Haupt geschlagen, bis heute. Ja? Ich muss dann wirklich mal an der Stelle feststellen, die Nazis haben Deutsch gesprochen. Und nur weil die Nazis Deutsch gesprochen haben, werde ich auch weiterhin trotzdem Deutsch sprechen. Ja? Das bedeutet, meine Reden werden wie bei keinem anderen Politiker auch elektronisch erfasst, werden abgeglichen mit irgendwas, was es mal in den Jahren zwischen 33 und 45 gegeben hat. Und dann sind das Aussagen, die auch hunderte Jahre vorher schon getätigt worden sind von allen möglichen berühmten Deutschen. Aber Sie, die Braunen, haben es eben auch getan und dann ist es halt Nazi. Und so labeln das dann die etablierten Medien, weil sie mich in gewisser Weise jagen. Und kein anderer Politiker bekommt so eine starke Beobachtung, mit einer so starken Beobachtung zuteil oder zugeführt wie ich. Ja? Und das heißt, wenn ich mich draußen äußere und je häufiger ich mich äußere, dann erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass mal etwas dabei ist, was dann irgendwann schon mal gesagt worden ist, ohne dass ich das weiß. Aber ich spreche Deutsch und ich möchte mir das Deutsch sprechen auch die Spontanität nicht nehmen lassen. Also das erstmal zur Erklärung. Sie haben ganz konkret gefragt, ob ich die ein oder andere Aussage aus der Vergangenheit bereue. Nein, ich bereue keiner meiner Aussagen. Ich habe auf dem, ich weiß gar nicht, ob es auf dem Domplatz war oder auf dem Erfurter Anger, es war die Zeit, als wir die großen Demonstrationen der AfD Thüringen gehalten haben oder vor dem Landtag, in der Zeit der großen Grenzöffnung, die ja immer noch nicht vorbei ist, aber diese heiße Phase der großen Grenzöffnung, da habe ich mal den Satz artikuliert: Erfurt, das war 2015 oder 16, Erfurt ist schön deutsch und schön deutsch soll Erfurt bleiben. Mein Gott, bin ich für diese Aussage medial geprügelt worden. Ich würde diese Aussage heute, ich habe es ja gerade wieder getan, genau so tätigen. Heute kann ich es nicht mehr machen, weil 10 Jahre später ist Erfurt eine multikulturalisierte Stadt. Die Aussage könnte ich heute also so nicht mehr wiederholen. Aber damals habe ich diese Aussage in einem emotionalen Überschuss getroffen oder in überemotionaler Weise artikuliert. Und das ist dann etwas, was die Menschen befremdet, weil sie ruhige Politiker haben wollen, sie rationale Politiker haben wollen, weil sie wenig Emotionen in der Politik haben wollen, was ich verstehe. Aber damals war es eben so, dass ich diesen Leidensdruck auch verspürt habe, dass hier etwas in Gang gesetzt worden ist mit der großen Grenzöffnung oder Nicht-Grenzschließung, was ich wirklich als Verlust meines Landes erlebt habe und was viele Menschen heute, 10 Jahre später auch, nachdem die Folgen dieser Masseneinwanderung deutlich geworden sind, als Verlust ihres Landes erleben. Also nochmal, in der Sache habe ich nichts zu widerrufen. Manchmal im Ton etwas über die Linie gegangen, manchmal im Ton etwas zu weit gegangen, gar keine Frage. Und das ist eben die Lernkurve, die ich als Politiker gemacht habe. Und zu dieser Lernkurve stehe ich auch. Und eigentlich müsste man mir und müsste man auch den anderen Abgeordneten und Vertretern der AfD diese Lernkurve auch zugestehen. Denn wir sind alle keine Politiker vorher gewesen. Wir sind alles Menschen aus bürgerlichen Berufen, die eben nicht in irgendwelchen politischen Stiftungen von Parteien das politische Handwerkszeug gelernt haben, die eben kein Kommunikationstraining vorher gehabt haben, die kein Rhetoriktraining vorher gehabt haben, sondern die mit dem, was wir über Jahre an Fehlentwicklung beobachtet haben, die als Väter, als als Familienväter, als Leiter von Unternehmen, als Handwerksmeister, mit den ganzen Verwerfungen, die über Jahre produziert worden sind, mit diesem Leidensdruck in die Politik gegangen sind und vielleicht dann auch mal überschossen haben. Ja.
Ich muss von der Stelle mal fragen, ist Multikulti aus Ihrer Sicht per se was Schlechtes?
Es kommt immer auf das Maß an. Multikulti kann das Salz in der Suppe sein. Aber so eine Suppe ist ganz schnell versalzen.
Bleiben wir beim Thema Migration. Sie haben es ja auch schon angesprochen, es ist ja auch ein Hauptthema. Mittlerweile gibt es ein breit gefächertes Meinungsspektrum zum Thema Migration. Auch bei den Regierungsparteien, auch bei den Versuchen, Migration zu begrenzen. Unabhängig davon wird immer wieder diskutiert, ob die AfD Deutsche mit Migrationshintergrund schlechter behandelt, beziehungsweise als schlechtere Deutsche sieht. Ist das so? Sind Deutsche mit Pass und deutschen Stamm bessere Deutsche als Deutsche, die eingewandert sind?
Also erstmal darf ich festhalten, dass wir mittlerweile einen hohen Wähleranteil im Lager der Deutschen mit Migrationshintergrund haben. Das möchte ich erstmal festhalten. Das Zweite ist, Einwanderung und Auswanderungsprozesse gab es in der Geschichte immer. Auch in der deutschen Geschichte. Aber die Einwanderung, die wir hatten, war im Verhältnis zum Volk, das hier saß, zum deutschen Volk als gewachsene Entität, eine Tröpfcheneinwanderung. Das, was wir jetzt erleben, ist wirklich die Transformation einer monoethnischen, monokulturellen Demokratie in eine multiethnische, multikulturelle Demokratie. Jascha Monk, der Politikwissenschaftler, hat das mal in den Tagesthemen mit Blick auf das, was nach der großen Grenzöffnung hier geschah und bis heute geschieht, so eingeordnet. Wir haben mittlerweile einen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland von 25%, weiter wachsend. In den großen Ländern des Westens dieser Republik, in den großen Städten des Westens dieser Republik sind wir Deutschen mittlerweile stellenweise in der Minderheit. Schauen Sie in die Kindergärten, schauen Sie in die Schulen, da wissen Sie, dass die Zukunft dieses Landes eine andere sein wird als die Vergangenheit, die sich über 1000, 1200 Jahren, je nachdem, wo man die deutsche Geschichte beginnen lässt, erstreckt. Die Frage ist, wollten die Deutschen das mehrheitlich? Multikulturelle Gesellschaften sind schnell, hart, grausam und wenig solidarisch. Das ist keine Zuschreibung von mir, sondern von Daniel Cohn-Bendit, einem grünen Politiker, mit dem ich wahrscheinlich wenig am Hut habe. Wollten wir Deutschen das mehrheitlich, diese Entwicklung? Ich bin sicher, dass das Experiment, das Jascha Monk so beschrieben hat, scheitern wird. Wir werden einen fragilen Staat in Zukunft erleben, der die auseinanderdriftenden verschiedenen Teile seiner Gesellschaft nur noch dadurch zusammenhalten kann, dass er immer autoritärer durchregiert. Und das finde ich furchtbar, weil ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin. Und deswegen halte ich diese Dynamik für fatal, die von allen Altparteien zu verantworten ist. Wir werden am 5. September einen großen Aktionstag hier in Thüringen machen, 10 Jahre Grenzöffnung, eine Entscheidung der Bundeskanzlerin, der CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die unser Land nachhaltig verändert hat, die unserem Land nachhaltigen Schaden zugefügt hat. Wir werden das in Erinnerung rufen. Und wir wollen weiter dafür Werbung machen, dass wir eine Wende in der Migrationspolitik hinbekommen. Und das bedeutet auch, dass die Menschen, die hier nur geduldet sind, zurück müssen in ihre Heimat. Das bedeutet vor allen Dingen aber auch einen Bewusstseinswandel in den Köpfen der handelnden Politiker. Asyl oder auch andere Formen eines flüchtlingsbedingten Aufenthaltsrechts in Deutschland ist immer ein Recht auf Zeit. Und wenn der Fluchtgrund in den Heimatländern wegfällt, müssen diese Menschen wieder zurück. Die Zielsetzung kann es nicht sein, regelmäßig Flüchtlinge zu integrieren. Das ist der falsche Weg und da müssen wir ran und deswegen sprechen wir von Remigration.
Ich habe die Antwort mit Interesse gehört, aber die Frage haben Sie damit nicht beantwortet. Die Frage war, sind Deutsche mit Migrationshintergrund und deutschem Pass andere als die Deutschen mit deutschem Pass und deutschem Hintergrund?
Nein, die sind staatsrechtlich gesehen Deutsche. Sie haben die gleichen Rechte wie Deutsche, wie die, die schon länger hier leben und einen Pass haben. Aber, und das muss ich vielleicht an der Stelle noch mal ergänzen dürfen, die Tendenz, die wir schon unter Merkel hatten, die dann durch die Ampel noch mal beschleunigt worden ist, durch die Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts, dass wir seit vielen Jahren jetzt ein Einbürgerungsturbo haben in Deutschland. Letztes Jahr sind 200.000 Menschen in Deutschland eingebürgert worden. Die größte Gruppe waren Syrer, etwa 75.000 Syrer sind eingebürgert worden, die im Durchschnitt 6 Jahre in Deutschland gelebt haben, die meisten von ihnen junge Männer. Ich glaube nicht, dass wirklich alle, die diesen deutschen Pass jetzt bekommen haben, Deutsche sind in dem Sinne, dass sie sich mit diesem Land identifizieren. Viele sind Deutsche in dem Sinne, dass sie gerne die sozialstaatliche Fürsorge mitnehmen und die kriegen sie ja dann auch als deutsche Staatsbürger dauerhaft, aber weniger ein Interesse haben, ihre eigene syrische Identität abzulegen. Also ich will das nicht pauschalisieren, aber Sie verstehen, was ich meine. Die Turboeinbürgerung in diesem Ausmaße verändert unser Land nachhaltig. Diese Turboeinbürgerung nach so kurzer Zeit gewährleistet nicht, dass wir wirklich loyale deutsche Staatsbürger damit gewonnen haben. Nur ein Papier in der Hand zu halten, bedeutet nicht, im Kopf bereit zu sein, seine ursprüngliche Loyalität aufzugeben und eine neue Loyalität aufzubauen und zu leben. Und das ist eine fatale Politik, die wir als AfD beenden werden.
Ja. Stichwort AfD und Politik und Beenden. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass das Zerren um die Kandidaten, die durchfallen, aus dem Parlament für die Richterwahlausschüsse und die Staatsanwältewahlausschüsse, dass das beendet wird? Oder sagen Sie nach wie vor, das gibt es nur im Gesamtpaket? Wie Sie es ja auch in mancher Gesprächsgeschichte mit unseren Lokalsendern schon klar gemacht haben. Gibt es da ein Umdenken?
Wissen Sie, Herr Schulz, ich versuche mir mal vorzustellen, wir hätten jetzt dieselben Wahlergebnisse, aber mit anderen politischen, mit anderen Vorzeichen. Das heißt, die CDU wäre mit dem Ergebnis, das wir jetzt haben, als mit Abstand stärkste Kraft hier im Parlament vertreten. Dann würde die CDU nicht sagen, wir wollen Gleichbehandlung, sondern uns hat der Thüringer Wähler zur stärksten Kraft im Thüringer Parlament gemacht. Wir wollen entsprechend behandelt werden. Wir wollen mehr haben als die anderen. Das sagen wir gar nicht. Wir sagen nur, wir wollen Gleichbehandlung. Wir wollen einfach nur Gleichbehandlung. Und wir machen immer wieder darauf aufmerksam, dass unsere Wähler keine Wähler zweiter Klasse sind. Und dass wir als Abgeordnete der AfD im Thüringer Landtag keine Abgeordneten zweiter Klasse sind. Sondern dass es hier in Thüringen seit der Wende, seit 1999 eine Landesverfassung gibt, ein bisschen später, dass es eine Geschäftsordnung des Thüringer Landtages gibt, die seit Jahrzehnten exekutiert wird. Und jetzt auf einmal wird von den etablierten, in Anführungszeichen, Parteien und Fraktionen alles umgestoßen, was relevant ist, nur damit die AfD draußen bleibt bei der Besetzung von Gremien, bei der Proporzzuweisung von Ausschussvorsitzenden und so weiter und so weiter. Das kann doch nicht sein. Und da wehren wir uns gegen und das werden wir auch durchhalten. Das heißt aber nicht, dass ich nicht kompromissbereit bin. Ich habe mit dem Kollegen Augsten ja vor den Sommerferien gesprochen. Ich fand es erstmal prima, dass wir das getan haben, was in einem Parlament eigentlich selbstverständlich sein sollte. Miteinander sprechen. Denn der Parlamentarismus fußt ja auf der Annahme, dass man die widerstreitenden Interessen, die in einem Volk vorhanden sind und die widerstreitenden politischen Gruppen, die in einem Volk in Konkurrenz stehen, dadurch, dass man sie mal zentriert und zur Zusammenarbeit, zur Kooperation zwingt. Und das Parlament dient ja eigentlich auch dazu, dass sich nicht nur Politiker begegnen, sondern die Menschen hinter den Politikern auch mal kennenlernen. Früher gab es eine Fußballmannschaft hier im Thüringer Landtag. In Berlin gibt es auch noch eine Bundestagsfußballmannschaft, soweit ich weiß, aber da darf der AfD nicht mitspielen. Ausrufezeichen. Dass man sich als Mensch begegnet und dass man ins Gespräch kommt und dass man erkennt, Mensch, der andere ist ja gar nicht böswillig. Der meint es ja eigentlich gut. Ich bin zwar hier und da anderer Meinung, aber wir haben einfach einen menschlichen Zugang zueinander als Grundlage dafür, dass wir uns intensiv sachlich auseinandersetzen können, manchmal auch hart miteinander ringen können, aber am Ende zu einem guten Kompromiss kommen. Dafür steht die AfD zur Verfügung. Aber wir werden nicht zugelassen, weil man anscheinend nicht versteht, was die Funktion des Parlaments ist.
Kann es nicht auch sein, dass Parteien oder Vertreter anderer Parteien den Umgang mit Ihnen scheuen, weil Sie laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem gelten?
Lieber Schulz, jetzt muss ich Sie mal mit einer Gegenfrage konfrontieren. Ich weiß, dass Sie als Journalist natürlich das Fragerecht grundsätzlich haben, aber wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Tage. Wir haben schon ein paar Interviews miteinander geführt. Und ich habe Ihnen auch schon mal ein bisschen was erzählt über meine biografischen Entwicklungsstränge, über mein Familienleben. Glauben Sie, dass ich ein Extremist bin?
Das kommt immer auf die Sichtweise an, ne? Und wir würden mal so sagen, ja, wir reden mit Ihnen, wie wir mit allen anderen Parteien reden, weil es eine Notwendigkeit ist als größte Oppositionspartei im Thüringer Landtag, ja. Und ob Sie ein Extremist sind oder nicht, darüber habe ich mir noch gar keine abschließende Meinung gebildet, gebe ich ehrlich zu. Ich sehe eine Entwicklung, ja, da sind wir wieder bei den Äußerungen vor mehreren Jahren. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, der Björn Höcke, der hier vor mir steht, und der Björn Höcke, auch wenn Sie sagen, es ist eigentlich nicht so, der nie zweimal in denselben Fluss geschrieben hat, das sind für mich unterschiedliche Politikertypen. Vor dem Björn Höcke, den Autoren dieses Buches, hätte ich nach wie vor ein Stück weit Angst, ja. Was eben in der einen oder anderen Passage dessen liegt. Das würde jetzt zu weit greifen. Und wir machen das gerne, weil wir können nicht nur fragen, wir können auch antworten in unserem Format ohnehin. Ne? Deswegen ja auch immer wieder die Frage, ob man nicht eventuell auch manche inhaltliche Politik gleichen muss, ob man auch mal zeigen muss, okay, wie bei den Richterwahlausschüssen oder Staatsanwältewahlausschüssen, wir gehen jetzt über diese Brücke, machen das, Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, das machen wir nicht, weil es ohnehin dann nur eine Einzelheit wäre, die sich im parlamentarischen Austausch dann nicht bezahlt macht für die AfD.
Also erstmal muss ich natürlich, Sie haben jetzt auch vieles hier in den Raum gestellt. Geben Sie mir bitte die Gelegenheit, das ein oder
Bitte,
andere
bitte.
kurz einzuordnen.
Das.
Also alle Zuschauer mögen mal das Buch nie zweimal in denselben Fluss lesen, nicht weil ich da vielleicht 1,50 € dran verdiene, sondern um sich mal ein eigenes Bild zu machen vom Autor Björn Höcke. Wiewohl das Ganze natürlich ein Gesprächsband ist. Aber das sollte man vielleicht mal tun. Man sollte nicht nur immer über Dinge reden, sondern man sollte Dinge dann vielleicht, wenn es sich um ein Buch handelt, auch mal gelesen haben, um dann, Sie
Ich
haben es
hab's
gelesen,
gelesen.
weiß ich, na,
Ja, genau.
aber bitte dann den anderen
Nein,
auch die
nein, alles
Möglichkeit
gut,
geben
keine
und
Frage.
dann überlegen, was ich damit anfangen kann, was ich damit nicht anfangen kann. Das ist immer wichtig, ne? Weil in der heutigen Zeit wird zu viel über Dinge geredet, ohne dass man wirklich weiß, was diese Dinge sind. Ich habe gelernt, dass, als ich dieses Buch gemacht habe, war mir das auch noch nicht so klar, ist Teil meiner Lernkurve, dass man als Politiker nicht das sagen darf, was man als Wissenschaftler sagen darf. Ja? Warum das so ist, muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Es ist einfach so. Als Wissenschaftler darf ich andere Dinge tiefer analysieren, deutlicher ansprechen als Politiker. Das muss ich dann als Politiker in meinem Wagen lassen, auch wenn ich so sehe und so denke. Schade eigentlich, aber das musste ich lernen. So, das ist eine. Den Extremismusschuh ziehe ich mir wirklich nicht an, weil mein ganzes Leben, ich bin jetzt 53 Jahre alt, war ich ein Mann, aber auch schon als Kind und als Jugendlicher, der auf Ausgleich angelegt war. Ich bin niemals mit Recht und Gesetz in Konflikt gekommen. Ich habe einen Beruf 15 Jahre mit viel Freude ausgeübt, der davon lebt, dass Menschen miteinander in Begegnung treten. Ich war 15 Jahre Gymnasiallehrer, war viele Jahre Vertrauenslehrer. Ich habe 4 Kinder nicht nur in die Welt gesetzt, sondern auch erzogen, zu freiheitsliebenden Menschen erzogen. Und ich bin sehr stolz darauf, wo meine Kinder heute stehen, den großen Teil oder den großen Anteil an dieser Erfolgsgeschichte, so möchte ich es bezeichnen, hat natürlich meine Frau. Ich habe niemals postuliert, politische Ziele mit Gewalt umzusetzen. Und trotzdem wird mir vom deutschen Verfassungsschutz, den es so als Inlandsgeheimdienst in keiner anderen Demokratie der Welt geben dürfte, weil er Opposition unterwandert und zerstört, aus Konkurrenzschutzgründen und als Regierungsverhinderungs- und aus Regierungsverhinderungsgründen das Label Rechtsextremist aufgebrannt. Und wenn man sich den Faeser-Bericht durchliest, das über 1000-seitige Faeser-Gutachten, dann weiß man, was dieser sogenannte Verfassungsschutz als Regierungsbehörde im Auftrag der Regierung der Opposition unterstellt oder warum er die Opposition, die AfD, als extremistisch einordnet. Wenn ich Alice für Deutschland skandiere, bin ich rechtsextrem. Wenn ich sage, Russland ist nur 500 Kilometer von uns entfernt, also ehemaliges Gebiet um Königsberg, und das noch auf dem Landweg zu erreichen ist und zwischen uns und den USA, der Ostküste der USA, liegt ein Ozean und insgesamt eine Strecke von 5000 Kilometern, bin ich rechtsextrem, weil ich mit dem Begriff Ostküste eine antisemitische Chiffre angeblich benutzt hätte. Wenn ich George Soros kritisiere, weil der sich mit seiner NGO ständig in inneren Angelegenheiten souveräner Staaten einmischt, dann bin ich ein Antisemit und damit rechtsextrem, weil George Soros jüdischen Glaubens ist. Wissen Sie, wir können die Selbstverständlichkeit nicht mehr aussprechen, wenn wir nicht wollen, in dem sogenannten Verfassungsschutzbericht zu landen. Und das geht in einer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung nicht. Deswegen muss dieser Verfassungsschutz demokratisiert werden oder er muss abgeschafft werden. Denn dieser Verfassungsschutz, der gefährdet die Demokratie. Wir hatten schon mal eine Stasi und wir wollen keine Stasi 2.0. So, deswegen, Extremismus geht gar nicht. Ich bin ein großer Gegner von Extremismus. Ich bin Parlamentarier. Ich möchte Konflikte lösen mit den besseren Argumenten. Punkt.
Was im Umkehrschluss ja auch heißt, man kann es auch so interpretieren. Für Sie ist das, was im Gutachten steht, auch ein teilweise Angriff auf die Meinungsfreiheit.
Das ist mit Sicherheit so. Und legen Sie mal diese Äußerung, die der sogenannte Verfassungsschutz dort in Antifa-Manier interpretiert hat, den Menschen vor, die draußen in diesem Land unterwegs sind, die jeden Tag die Verfallssymptome vor Augen haben. Egal ob als Lehrer in der Schule oder als junge Frau, die sich nicht mehr traut, abends im Dunkeln durch die Stadt zu gehen oder als mittelständischer Unternehmer, der wegen der hohen Energiekosten jeden Tag darüber nachdenken muss, ob er dieses Land verlässt. Konfrontieren Sie diese Menschen, die draußen im Leben stehen, mal mit den Aussagen des sogenannten Verfassungsschutzes über die AfD und den O-Tönen der AfD-Politiker. Die meisten Leute würden sagen, das, was die AfD-Politiker hier artikuliert haben, ist nichts anderes als der gesunde Menschenverstand. Manchmal vielleicht ein bisschen Groll dabei, manchmal ein bisschen deutlich formuliert. Aber mit Verlaub, aber keine verfassungsfeindliche Agitation, nicht verfassungsfeindlich im Sinn, dass man sagt, wir wollen diese Republik in den Grundfesten erbeben lassen, wir wollen diesen Staat zertrümmern. Das ist doch absurd. Diejenigen, die seit Jahrzehnten dieses Land regieren, das sind die, die diesen Staat zerstören. Durch eine extremistische Klimapolitik, durch eine extremistische Einwanderungspolitik. In der Corona-Zeit wurden Grund- und Freiheitsrechte ohne Tatsachengrundlagen ausgehebelt. Durch eine extremistische Außenpolitik. Wie kann man sich in Konfrontation mit der stärksten Atommacht der Welt begeben? Wie dumm muss man sein? Das ist nicht nur dumm, das ist verbrecherisch. Das ist verbrecherisch, weil es die Existenz dieses Landes gefährdet. Das ist extremistische Politik, aber nicht die Stimme der Opposition, die deutlich sein muss, wenn man so ein Desaster vor Augen hat. Entschuldigung, jetzt bin ich mal emotional geworden.
Alles gut. Keine Frage. So, meine Damen und Herren, Sie werden den Verfassungsschutzbericht im Netz finden. Geben Sie es einfach an. Verschiedene Medien haben ihn veröffentlicht, auch ohne Anmerkungen. Schauen Sie rein, bilden Sie sich selber ein Urteil darüber, auch darüber, was hier gesagt wurde. Wir kommen noch mal zum Ende hin, trotzdem auf die Frage, die sich einfach auch daraus ergibt. Also, Extremisten haben Sie keine in Ihrer Partei. Und wenn Sie welche hätten, wie würden Sie mit denen umgehen?
Die würden ja, je nachdem, ob sie sich gegen die Parteiordnung betätigen, gibt es einen Sanktionskatalog, wie in jeder demokratisch organisierten Partei. Und die würden dann in der letzten Konsequenz, würden die mit einem PAV, mit einem Parteiausschlussverfahren belegt werden und dann hoffentlich ausgeschlossen werden.
Und einem AfD-Verbotsverfahren, Sie sind natürlich Beteiligter als einer der Landesvorsitzenden der AfD, geben Sie keine Chance, logischerweise, oder halten Sie ohnehin für unrechtgemäß?
Nein, natürlich gebe ich diesem Verbotsverfahren eine Chance, aber nicht, weil die AfD extremistisch ist, nicht, weil die AfD staatsgefährdend ist, sondern weil wir ein Parteienkartellsystem haben, das sich diesen Staat zur Beute gemacht hat, inklusive der hohen Gerichte. Schauen Sie sich doch mal das Gezerre an und die Besetzung bei der Nachwahl der Richter zum Bundesverfassungsgericht. Und schauen Sie sich mal an, was da für Kandidaten von den Altparteien präsentiert worden sind. Ich will das jetzt gar nicht nochmal aufwärmen, diesen Sachverhalt. Ich denke, die Zuschauer wissen, was ich meine. Das heißt, dort sitzen Parteibuchinhaber. Die haben schon bei der Klimapolitik, bei der Corona-Politik, also ich rede vom Bundesverfassungsgericht, so geurteilt, wie die Regierung das wollte. Das heißt, wir sind auf dem Weg in einen Richterstaat. Wir sind auf dem Weg in einen Staat, in der die Oppositionsrechte immer weiter eingeschränkt werden. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass diese Parteibuchrichter, die von CDU, von SPD, von Grünen besetzt worden sind, dass die irgendwann mal sagen, wir wollen diese Konkurrenz ausschalten. Nur, was bedeutete das für die Demokratie? Mittlerweile sind wir stärkste Partei im Bund, wir sind mit Abstand stärkste Partei hier in Thüringen, sind auf dem Weg zur absoluten Mehrheit. Man kann das machen. Nur, dann haben sich die Superdemokraten so mit Schmutz befleckt und der Demokratie wahrscheinlich perspektivisch in Deutschland den Todesstoß versetzt. Und ob man diese Schuld auf sich laden will, das ist die Frage. Man kann Parteien verbieten, aber man kann nicht die Folgen von schlechter Politik verbieten, beziehungsweise die Meinung der Menschen verändern. Das wird nicht gelingen.
Aber ist dieses Gezerre um die Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht nicht willkommener Anlass, um ein bisschen Zwielicht oder nicht Zwielicht, sondern Zwietracht zu sehen? Sie haben es ja eben gesagt, dass wir in dem Weg in einen Richterstaat wären. Die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts, die zweifeln Sie doch nicht an,
Doch.
oder?
Wir haben ein großes Problem mit der durchbrochenen Gewaltenteilung der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein Geburtsfehler des Grundgesetzes. Ich bin kein großer Freund davon, dass der Ministerpräsident gleichzeitig Abgeordneter ist. Die Gewaltenteilung ist an vielen Stellen in Deutschland durchbrochen. Weisungsgebundene Staatsanwaltschaft, Stichwort. Unabhängige Justiz gibt es in Deutschland faktisch nicht und auch formal nicht. Wir haben das immer wieder kritisiert, auch die Richterwahlen in den letzten Jahren, die im Hohen Hause stattgefunden haben, in Thüringen. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen und wir haben das Hinterzimmergemauschel bei den alten Kräften in Bezug auf die Richterwahlen und die Kandidatenvorschläge für die Hohen Gerichte in Thüringen ja auch gehabt und auch kritisiert. Wir müssen das nicht, wir brauchen das gar nicht ja, ausnutzen oder zu politischer Münze umschlagen für uns, sondern es ist ein Fakt, dass die hohen Richterstellen in Thüringen und im Bund in politischen Klüngelrunden in Hinterzimmern ausgehandelt werden. Und das ist nicht gut für die Demokratie, das ist nicht gut für die Gewaltenteilung. Und ich bin der Meinung, und mein Kollege Stefan Möller arbeitet gerade daran, er ist ja Jurist, er ist mein Co-Landesvorsitzender seit 11 Jahren im Landesverband Thüringen. Er ist jetzt nach Berlin gegangen, auch mit der Zielsetzung, eine Justizreform theoretisch auszuarbeiten. Da wird es auch darum gehen, zu überlegen, ob es Sinn macht, mehr den US-amerikanischen Weg zu gehen bei der Besetzung von Richterstellen. Das heißt auch mal zu schauen, ob man die Geschworenenebene stärken kann und auch sich Gedanken darüber zu machen, ob die Direktwahl von hohen Richtern durch das Volk nicht eine Option sein könnte. Das würde auf jeden Fall der Gewaltenteilung zuträglich sein und den Raubzug der Parteien durch diesen Staat einbremsen. Und dafür bin ich immer zu haben.
Ich weiß, wir könnten da noch lange darüber diskutieren, ob das Thema zum Beispiel in der Formulierung Raubzug der Parteien, ist die Grundordnung, die öffentlich-rechtliche Grundordnung aus Ihrer Sicht immer noch gegeben? Stehen wir alle noch auf dem Grundgesetzboden, auch die Regierung? Oder sagen Sie, es ist da ohnehin alles schon ziemlich weich?
Also erstmal
gilt das Grundgesetz für alle?
Also ich verstehe jetzt Ihre Frage erstmal so, die öffentliche Ordnung ist schon sehr fragil. Ja, die öffentliche Sicherheit zerfällt, das sehen wir schnell mit Blick in die polizeilichen Kriminalstatistiken. Ja, also ich glaube, die zentrale Aufgabe des Staates ist ja eigentlich der Erhalt der inneren Sicherheit. Da ist dieser Staat weit von entfernt, das durchsetzen zu können. Wir haben mittlerweile rechtsfreie Räume in Deutschland, die Messerkultur blüht und so weiter. Alles Folgen einer verfehlten, vor allen Dingen Einwanderungspolitik. Ich sehe, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung zur Disposition gestellt wird, dahingehend, dass es zwar formal gesehen diese Ordnung noch gibt, aber dass sich das ausbildet, was wir eine Postdemokratie nennen. Das heißt, die Fassade steht noch, aber hinter der Fassade werden die Entscheidungen schon dahingehend getroffen, dass sie immer stimmen, egal wie das Votum des Volkes jeweils abgelaufen ist. Eine schöne Aussage, die man an der Stelle in Erinnerung rufen kann, ist die von Horst Seehofer, die er mal in einer TV-Sendung 2010, glaube ich, gegeben hat. Die lautete: Die, die etwas zu sagen haben, die werden nicht gewählt, und die, die gewählt werden, haben nichts zu sagen. Das heißt, wir haben schon das Problem, dass wir eine Oligarchisierung in diesem Staat haben, die macht, was sie will, also eine Gruppe von einer politischen Elite, einer medialpolitischen Elite, wir nennen das Establishment, die machen letztlich das, was sie wollen, und wenn Wahlen nicht das Ergebnis bringen, das man braucht, dann werden sie eben rückgängig gemacht. Das sind Kennzeichen einer Postdemokratie, das heißt, die Fassade steht noch, aber hinter der Fassade wird auf jeden Fall durchregiert.
Aber Sie wissen schon, dass Sie mit solchen Aussagen natürlich auch die Arbeit von vielen, vielen Landtagsabgeordneten, nicht nur in Thüringen, oder auch Bundestagsabgeordneten desavouieren, auf Deutsch gesagt.
Nein, ich versuche wachzurütteln. Nein, ich versuche wachzurütteln. Das ist ganz wichtig. Die Königsgewalt, wir haben ja drei Gewalten, die Judikative, die Exekutive und die Legislative. Die Königsgewalt in einer parlamentarischen Demokratie ist die Legislative. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie in der Corona-Zeit sich die Legislative durch die Exekutive hat vorführen lassen. Ich erwarte mehr Zivilcourage von den Landtags- und von den Bundestagsabgeordneten. Ich erwarte ein bewussteres, selbstbewussteres Auftreten, wenn mal wieder der Ausnahmezustand aufgerufen wird, durch die Parlamentarier, egal welche Couleur sie haben, für die Freiheit und für den Frieden, auch mal auf die Straße als Abgeordneter und Widerstand leisten gegen übergriffige Regierung. Das steht jedem Parlamentarier, der vom Volk gewählt wird und hier sitzen darf, gut zu Gesicht.
Zurück zur AfD in Thüringen. Aus Ihrer Sicht geht kein Weg vorbei an den Ministerpräsidenten Björn Höcke?
Ja. Lieber Schulz, ich weiß nicht, was morgen ist. Wir wissen, das Leben hat immer wieder Unvorhergesehenes für uns parat. Schicksalsschläge, ein Verkehrsunfall und das Leben geht andere Wege und andere Schicksalsschläge. Man will nicht das Schlimmste erwarten. Wir planen in die Richtung als AfD Thüringen. Wir erkennen, dass die Brandmauerpolitik dazu führt, dass wir uns strategisch nicht so aufstellen können, dass wir mit einem Kooperationspartner, mit einem Koalitionspartner regieren. Wir wollen aber regieren. Wir haben das Gefühl, dass den Menschen draußen auch klar ist, bei der nächsten Landtagswahl wird es eine Entscheidungssituation sein, entweder AfD oder alles andere, beziehungsweise oder weiter so. Das wird von uns auch bewusst so dann auch artikuliert werden und diese Polarisation wird dann auch von uns so öffentlich dargestellt werden. Wir wollen jetzt, weil wir es müssen, die Alleinregierung. Ja, das ist so, wir bereiten uns doch vor.
Das war Björn Höcke, Vorsitzender der AfD in Thüringen, Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag. Vielen Dank für das Gespräch. Das eine oder andere wird bestimmt mehr als zwei Leute interessieren. Sie bleiben uns treu. Wir sehen uns wieder. Danke, tschüss.
Danke, Herr Schulz.